Falsche Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit Max und Hans.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ich bin Max.
Und ich bin Hans.
Wir wollen uns heute mit einem neuen Fall, einer neuen Katastrophe beschäftigen, euch diesen Fall ein bisschen näher bringen und wollen vielleicht, bevor wir anfangen, für alle, die jetzt neu dabei sind, nochmal sagen, wer wir eigentlich sind. Wir sind keine Journalisten, wir sind keine Experten, wir sind einfach nur Nerds, die ein Faible haben für Unglücke, für Schiffsuntergänge, Flugzeugabstürze, sonstige Katastrophen.
Wir wollen einfach ganz genau wissen, was ist da passiert, was hat zu der Katastrophe geführt, was ist danach passiert, gab es ein Nachspiel, und das wollen wir ganz genau wissen und euch dann davon erzählen.
Ja, den Fall heute habe ich mitgebracht und recherchiert. Es geht um das Unglück in der Gletscherbahn von Kaprun.
Wo ich auch sehr gespannt bin drauf, Max, was du uns später zu erzählen hast. Das ist ja 2000 passiert. Ich kann mich erinnern, dass vor nicht allzu langer Zeit, vor 2 Jahren, war dann ja auch der 20-jährige Gedenktag dazu, wo das Thema auch nochmal in den Medien war, mit vielen Geschichten, Augenzeugenberichten, was seitdem danach passiert ist. Und das ist ja auch ein Fall, der uns auch geografisch irgendwo recht nahe liegt, ne? Oder auch dir ja.
Ja, also es ist in Österreich passiert. Das kennen viele vom Skifahren, vom Skiurlaub. Ich selbst war mit meinen Eltern als kleines Kind, ja, jeden Winter sind wir eigentlich mal zum Skifahren nach Österreich gefahren. Wir waren sogar immer ganz in der Nähe von Kaprun, in einem Nachbarort. Und daher kannte ich das. Und ich fand als Kind auch Seilbahnen irgendwie total spannend. Also ich fand oft das Skifahren gar nicht so interessant, aber die Fahrt mit der Seilbahn und zu Bergstationen und Talstationen hat mich als Kind total fasziniert. Und ich habe diese Bilder von diesem Unglück in Kaprun auch total im Kopf, obwohl ich damals noch klein war. Aber diese dichten Rauchwolken, die aus dieser Bergstation gezogen sind, dieser dichte Qualm, hat sich irgendwie bei mir festgebrannt und fand diesen Fall immer irgendwie spannend.
Ich bin ja tatsächlich, ich hab selbst wirklich gar nichts mit Wintersport am Hut. Tatsächlich auch nie als Kind irgendwie, dass wir mal Wintersport gemacht hätten. Ich glaube, bis auf einen Versuch mal Ski zu fahren mit meinem Vater, haben wir da nie groß was gemacht oder überhaupt nichts gemacht. Aber deswegen hast du die Folge ja auch vorbereitet. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Vielleicht kannst du uns am besten einfach mal direkt so mitnehmen, was da vor 22 Jahren passiert ist in Kaprun.
Es ist der 11. November 2000, ein Samstag, und es ist ein perfekter Tag zum Skifahren. Strahlend blauer Himmel, die Sonne scheint und es liegt ordentlich Schnee. Diesen traumhaften Wintertag wollen viele Menschen auf dem Kitzsteinhorn verbringen. Das ist ein Berg im Salzburger Land in den Hohen Tauern, über 3000 Meter hoch. Um auf den Gipfel zu kommen, muss man mit einer Gletscherbahn fahren. Die startet unten im Tal im Dorf Kaprun und so heißt die Bahn auch Kaprun-Gletscherbahn. An diesem Samstag sind schon morgens viele Skifahrer und Skifahrerinnen unterwegs nach oben auf den Berg. Eltern mit ihren Kindern, eine Reisegruppe aus Bayern und auch viele Jugendliche. Sie wollen das gute Wetter ausnutzen und einen schönen Wintertag auf dem Kitzsteinhorn verbringen. Ausgerüstet mit Ski, eingepackt in dicken Winterjacken und Skischuhen und voller Vorfreude warten sie unten in der Talstation auf die nächste Gletscherbahn zum Gipfel. Als die ankommt, steigen 162 Menschen ein, die Türen gehen zu und um kurz nach 9 Uhr morgens verlässt die Kaprun-Gletscherbahn die Talstation und macht sich auf den Weg nach oben zum Gipfel. Es wird das letzte Mal sein, denn oben in der Bergstation wird die Gletscherbahn nie ankommen. Schon nach ein paar wenigen Metern Fahrt nimmt das Unglück seinen Lauf. In der Bahn entwickelt sich ein Feuer. Von der Talstation unten sehen Augenzeugen bereits den Rauch. Doch nichts passiert. Die Bahn fährt ungebremst weiter nach oben und verschwindet in einem Tunnel, der durch den Berg nach oben führt. Und mitten in diesem dunklen Tunnel kommt es dann zur Katastrophe. Die Gletscherbahn brennt, die Menschen versuchen verzweifelt irgendwie aus den Wagen zu kommen. Am Ende ersticken oder verbrennen 155 Menschen im Tunnel. Nur 12 Menschen schaffen es lebend aus dem Feuerinferno. Es ist die größte Katastrophe in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ziemlich krasse Geschichte auf jeden Fall. Ich hatte ja auch schon so einen Überblick davon, aber das klingt wirklich wahnsinnig gruselig. Also auch, dass die, wie du gerade gesagt hast, dass die, dass diese Bahn schon, ja, schon rauchend brennt, in diesen Tunnel wieder reingegangen ist. Wenn man das so mitbekommen haben muss. Wahnsinnig, also wirklich unglaublich gruselige Vorstellung. Vielleicht, ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch unter Zuhörerinnen und Zuhörern einige Leute, die nicht so bewandert sind, was hier Wintersport oder dieses Gebiet angeht. Wie muss man sich das Ganze vorstellen? Also so eine Gletscherbahn, das ist ja nicht einfach nur so eine Gondel, sondern es ist ja wirklich eine richtige Bahn eben.
Genau, also es ist keine Seilbahn im herkömmlichen Sinne, keine, die mit so Gondeln nach oben fährt, sondern es ist ein richtiger Zug, der aus Wagen besteht, die alle miteinander verbunden sind, und dieser Zug fährt natürlich auch auf Schienen und hängt jetzt nicht an einem Seil. Und davon gibt's zwei Züge, die fahren vom Tal unten eben auf den Berg. Die begegnen sich normalerweise in der Mitte in diesem Berg. Da ist so eine so eine kleine Station, wo die dann ausweichen können. Und die Züge fahren eben den ganzen Tag zwischen Tal und Berg hin und her. Seit 1974 schon, also 2000 ist das Unglück passiert. Die sind schon eine ganz schöne Weile unterwegs, wo auch, muss man auch sagen, nichts passiert ist, also völlig sicher. Und diese Bahn wird auch von einem Fahrer gesteuert, der vorne in einer Kabine sitzt, in einer Fahrerkabine. Er steuert die von Hand, und in eine so eine Bahn passen gut 180 Passagiere. Und kann man sich vorstellen, an so einem Wintersamstag mit so einem traumhaften Wetter, da ist natürlich ordentlich Betrieb. Diese Bahnen sind voll, da stehen dann unten an der Talstation ganz viele, die auf die nächste Bahn warten. Ist natürlich auch ein riesiger Wirtschaftsstandort, dieses Kitzsteinhorn im Salzburger Land, wo auch einfach ordentlich Geld verdient wird in der Wintersaison.
Und die, also wenn die Bahn einen Fahrer hat, wie hat der das nicht gemerkt? Konnte er das nichts dran machen? Weil das klingt ja fast schon so, als wären die so sehenden Auges da ins Unglück reingefahren in den Tunnel.
Ja, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Man wird nämlich hinterher feststellen, dass es, naja, einige Punkte gab, die nicht mehr ganz dem Stand der Sicherheit entsprochen haben. Und zum Beispiel hatten die Passagiere überhaupt keine Möglichkeit, Kontakt zum Fahrer aufzunehmen. Also du hast ja heute in jeder S-Bahn, in der du fährst, oder U-Bahn, hast du ja an der Tür meistens immer diesen Sprechknopf, ne, wo du dann draufdrücken kannst. Das gab's da alles gar nicht. Man muss auch sagen, man fährt jetzt nicht so lange. Also die Strecke ist insgesamt 3.900 Meter lang. Die fährt erst über so eine lange Brücke, die sieht man auch im Freien, die ist ungefähr 600 Meter lang, ist ein relativ imposantes Bauwerk, und die fährt erst auf dieser 600 Meter langen Brücke nach oben in dieses Tunnelportal und verschwindet dann im Tunnel, und 3 Kilometer lang fährt diese Bahn dann durch diesen Tunnel nach oben. Das ist eine Fahrzeit von knapp 9 Minuten.
Okay, das ist nicht lang, ja.
Insofern hat man vielleicht auch einfach darauf verzichtet, das irgendwie megamäßig auszustatten mit Sicherheitsvorkehrungen, weil es ist, die Leute fahren jetzt irgendwie nicht zur Arbeit, die wollen einfach nur auf den Gipfel. Mhm. Das ist kein Massentransportmittel in dem Sinne, es ist einfach eine Seilbahn. Aber, und das wird man dann auch bei der Katastrophe später feststellen, dass genau das Punkte waren, die zu dieser Katastrophe geführt haben am Ende.
Und ein anderer Punkt ist ja auch, es sind ja nicht nur die die Passagiere, oder die Opfer waren ja nicht nur die Passagiere in dem Zug, der hochgefahren ist, richtig?
Nee, das ist total tragisch. Ich habe erzählt, es gibt zwei Züge, die gependelt haben, und der Zug, der von der Bergstation wieder nach unten zum Tal gefahren ist, auch der wurde von einem Fahrer gesteuert, und an Bord war ein Fahrgast, der wollte wieder nach unten fahren, und auch die beiden sind letztendlich gestorben, weil sie auch in diese Katastrophe, in dieses Feuerinferno hineingefahren sind.
Und wie konnte es denn überhaupt dazu kommen, dass ja nicht dann auch nur der eine, also in dem einen Zug fing es an, der andere Zug, der wieder runterkam, da gab es auch Opfer, aber wie ist denn das überhaupt passiert, dass dieser erste Zug, der da auf dem Weg nach oben war, angefangen hat zu brennen?
Ja, ich habe vorhin ja schon erzählt, dass bevor die Bahn überhaupt in diesem Tunnel verschwunden ist, haben die Leute, die unten an der Talstation gewartet haben, schon Rauch gesehen, der aus dieser Bahn kam. Und der Rauch, der kam aus der hinteren Fahrerkabine, die ja unbesetzt war. Das war ja die Richtung Tal. Und da hat sich ein Feuer entwickelt. Da war ursächlich, das hat man später und auch recht schnell rausgefunden, schuld war da ein Heizlüfter. Den hat man eingebaut, weil die Fahrer in diesen Kabinen sehr gefroren haben. Und dann hat man einen Heizlüfter eingebaut, damit die eben auf dieser Fahrt nach oben einigermaßen es komfortabel und warm haben. Und dieser Heizlüfter in dieser unteren Fahrerkabine, da hat sich ein Feuer entwickelt. Und das hat sich dann wahnsinnig schnell ausgebreitet, weil die Flammen aus diesem Heizlüfter, die haben Hydraulikleitungen beschädigt, die gleich hinter diesem Heizlüfter verbaut waren. Und diese Hydraulikleitungen, die waren für das Bremssystem in der Gletscherbahn wichtig, zuständig. Und durch die Hitze haben diese Hydraulikleitungen, sind die kaputt gegangen, die sind gerissen. Und das ist passiert, als die Bahn im Tunnel war. Die war schon mitten in diesem Tunnel, dann sind diese Leitungen kaputt gegangen. Und daraufhin hat der Zug dann automatisch gebremst, weil dieses ganze Bremssystem nicht mehr funktioniert hat.
Also quasi eigentlich das Schlechtmöglichste ist passiert, dass anstatt, ich weiß nicht, vielleicht wäre es weniger schlimm geworden, wenn es irgendwie schon draußen irgendwie gestoppt wäre. Aber das ist ja wirklich der schlechtmöglichste Fall, dass es nicht nur ein Feuer ausbricht, sondern das Feuer auch noch dieses Bremssystem so stark beschädigt, dass es einfach nicht mehr funktioniert und dann auch wirklich mitten im Tunnel stehen bleibt.
Genau, also es gäbe diese 600 Meter lange Rampe nach oben. Wäre das dort passiert, dann wäre das natürlich deutlich besser gewesen für die Leute, auch für die Rettungsmaßnahmen. Aber sowas mitten im Tunnel und der Zug, der ja von oben kam, der war ja auch auf dem Weg im Tunnel, schon auf dem Weg nach unten und fährt jetzt auf diesen brennenden Zug darauf zu. Man hat hinterher festgestellt, da kommen wir dann aber auch später nochmal drauf, wenn wir so uns die juristischen Folgen angucken, dass dieser Heizlüfter auch nicht nach besten Standards eingebaut war. Also dass der direkt vor den Bremshydraulikleitungen war, ist jetzt auch nicht die schlauste Idee gewesen und ist brandschutzmäßig, würde man das natürlich heutzutage sowieso gar nicht mehr so einbauen. Und das kam natürlich noch dazu.
Das stimmt, das erscheint mir auch ziemlich fahrlässig, das so nebeneinander zu bauen in der Bahn.
Ja, und dazu kam, dass die Bahn auch die Wände zum Teil einfach aus Kunststoff bestanden haben. Und das ist natürlich eine ganz blöde Kombination, Feuer und Kunststoff, Ölleitungen und dann auch noch mitten im Tunnel in so einem geschlossenen Raum, hat dann dafür gesorgt, und so war es eben in Kaprun, dass es in kürzester Zeit zu einer totalen Katastrophe kam und diese Bahn ja lichterloh in Flammen stand.
Es war ja wirklich perfekte Mischung dafür. Also muss man sich echt wundern, dass es so, was hat es gesagt, 1974 in Betrieb genommen, im Grunde genommen über 25 Jahre überhaupt nichts passiert ist.
Ja, und diese Bahn fährt ja täglich stundenlang hin und her. Ja. Das sind ja zig Fahrten und es ging immer gut, ne? Und genau bei dieser einen Fahrt, das war dann jetzt am Ende die Fahrt, die eine Katastrophe geändert hat.
Ja. Und um da nochmal drauf zurückzukommen, wir haben Fahrer, wir haben die Passagiere, hast du ja gesagt, war ja fast voll bei 180 maximal Passagieranzahl mit den 160 da drin, also fast komplett voll. Wie haben die Passagiere denn überhaupt darauf reagiert?
Also als die Bahn natürlich mitten im Tunnel stand, war für den Fahrer auch klar, hier funktioniert was nicht. Ne? Mein Bremssystem, das alles funktioniert nicht. Er wird dann wohl auch bemerkt haben, dass hinten in seinem Zug es angefangen hat zu brennen. Die Passagiere konnten ihn ja nicht darauf hinweisen, weil es keine Sprechverbindung gab. Mhm. Der Fahrer hat sich noch bei seiner Bergstation gemeldet, hat seine Kollegen in dieser Leitstelle informiert, dass er ein Feuer im Zug hat. Und seine Kollegen in der Bergstation, die haben ihm ja noch gesagt, er soll die Türen aufmachen. Man weiß nicht, ob das überhaupt noch ankam bei ihm, ob es technisch vorher abgebrochen ist, denn die Türen hat er nicht aufgemacht. Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Das war auch eine Fehlkonstruktion dieser Bahn. Nur der Fahrer konnte die Türen aufmachen.
Also keine Chance für die Passagiere, die Türen selbst aufzumachen.
Genau, es gab also nicht diese, es gab keine Notentriegelung, es gab nicht mal diese kleinen Hämmer, die du
im Fernbus, Reisebus, ne? Oder so, ja.
Genau, die du im Bus hast, um Scheibe einzuschlagen. Nicht mal das gab's. Es gab keine Türentriegelung und nur der Fahrer konnte es machen. Warum er es nicht machen konnte, vielleicht hat er es nicht gehört, vielleicht ging es auch einfach technisch nicht mehr, lässt sich jetzt hinterher natürlich total schwer sagen. Das Problem war jetzt, und das ist ja total dramatisch, diese 162 Passagiere und der Fahrer sind alle in dieser brennenden Bahn mitten in diesem dunklen Tunnel jetzt.
Puh.
Ja, und die Menschen waren ja, die hatten ja alle, die waren ja ausgerüstet für einen Tag oben auf dem Berg, ne? Die waren ja, die hatten diese dicken, klobigen Winterschuhe an, dicke Winterjacken, die ja dann auch, auch leicht brennbar sind, ne? Muss man ja auch sagen. Die hatten Skistöcke dabei, die hatten Ski dabei. Es ist relativ eng in dieser Bahn. Also, die, klar, die ist ausgelegt für 180 Menschen, aber es ist jetzt nicht dafür ausgelegt, dass du so entspannt, genau, entspannt und gemütlich da hochfährst, sondern das ist ja in erster Linie eine funktionale Bahn. Und die stehen jetzt da alle und müssen irgendwie versuchen, da rauszukommen. Und das muss ja auch wahnsinnig dramatisch sein, weil du merkst, hier ist kein Hebel. Ich kann die Tür nicht aufmachen. Ja. Das Feuer, der Rauch, der wird immer dichter. Und ja, du hast ja auch kaum Mobilität durch deine Ausrüstung, ne?
Und ja, und was ist dann passiert? Also die Bahn steht im Tunnel, die Türen sind geschlossen, Türen öffnen sich nicht. In dieser fast vollbesetzten Bahn, was passiert dann als nächstes?
Die Menschen machen das, was ja jeder von uns machen würde. Sie versuchen mit ihren Skiern, mit ihren Skistöcken die Scheiben einzuschlagen. Mhm. Sie versuchen irgendwie da rauszukommen. Das gelingt dann ein paar wenigen, muss man sagen, ein paar wenigen Passagieren, die da drin waren, weil auch Skistöcke ja nicht dafür gedacht sind, dass du da irgendwie Scheiben einschlägst. Die sind ja auch relativ dünn, ne? Also das ist jetzt auch nicht irgendwie, wo du viel Kraft und viel Power hast, da irgendwie was zu zerstören. Ein paar wenige schaffen es. Sie schaffen es irgendwie, Löcher in diese Türen, in diese Fenster zu schlagen und da irgendwie rauszuklettern. Und sie stehen jetzt am Ende vor einer Entscheidung, die über Leben und Tod entscheidet, was man in dem Moment nicht weiß. Denn das Feuer ist ja im unteren Teil der Bahn.
In der unteren Fahrerkabine, richtig?
Genau. Das heißt, es liegt ja nahe, dass du vom Feuer wegläufst nach oben.
Genau, ich denke, das ist so die intuitive Entscheidung, die man da trifft, bloß weg davon.
Ja, und bevor ich mich mit dem Fall beschäftigt habe, habe ich mir darüber ehrlich gesagt gar nicht so Gedanken gemacht und habe auch, das wäre für mich die logische Entscheidung gewesen. Das Problem ist aber, dass der Rauch von unten nach oben zieht. Das ist dieser sogenannte Kamineffekt. Und dass die Menschen zwar weg vom Feuer rennen, aber der Rauch, der ist ja schneller als wir Menschen, der Rauch holt einen dann ein. Und die Menschen sind dann, ja, schaffen es gar nicht weit, also nach oben sowieso nicht, aber auch nicht wirklich weit weg, weil sie durch diesen dichten Qualm und durch dieses giftige Gemisch aus Kunststoff und Öl und so weiter an einer Rauchgasvergiftung sterben.
Ja. Und die, wo du das gerade sagst mit dem Kamineffekt, also falls sich irgendjemand mal gefragt hat, warum das auch an jedem Aufzug hier der berühmte Satz steht, im Falle eines Brandes nicht benutzen, ist ja genau das Gleiche. Also es geht ja auch darum, so ein Feuer saugt ja auch quasi Sauerstoff in sich ein. Also im Grunde wie bei einem Kamin, der so den Sauerstoff reinzieht unten und dann wieder nach oben schickt durch den Kamin. Das Gleiche bei Aufzügen und exakt das Gleiche ist auch hier in diesem Tunnel passiert in Kaprun.
Ja, ich habe mir das, also ja, diesen Satz kennt man, den liest man immer. Ich dachte immer, das ist, weil es halt technisch, dann geht der irgendwie kaputt und man bleibt stecken. Dass das diesen Hintergrund hat, war mir so auch nicht klar. Und ich meine, gerade in dieser Situation, in dieser Bahn, wo du voller Panik bist, wo du einfach nur raus willst, denkst du da ja überhaupt nicht dran. Also das ist ja, du bist das, ja so in so einer Stresssituation. Also ich wäre auch nach oben gelaufen, sage ich jetzt mal so im Nachhinein. Ne? Also es ist natürlich jetzt von der Ausnahme total schwer zu beurteilen, was man gemacht hätte. Aber dass der Großteil der Menschen, die es nach draußen geschafft haben, nach oben rennen, ist für mich völlig logisch. Hätte ich auch gemacht.
Auf jeden Fall. Also da dann so eine Entscheidung zu treffen, so Richtung Feuer zu laufen, ist, glaube ich, sowas von fernab von dem, was man normalerweise machen würde, dass das sehr, sehr nachvollziehbar ist. Aber es sind ja nicht alle nach oben gelaufen. Es gab ja auch einige, die tatsächlich dem Feuer entgegengelaufen sind.
Ja, also 12 Menschen haben es lebend aus dieser Bahn geschafft, haben überlebt. Und das waren tatsächlich die nach unten gelaufen sind. Sie sind an diesem Feuer vorbei und irgendwie darüber gesprungen oder haben es in Kauf genommen, dass sie da jetzt irgendwie durch müssen. Das war wohl aber auch jemand in dieser Gruppe dabei, der das wusste mit diesem Kamineffekt und der dann in dieser Situation auch so einen kühlen Kopf, muss man sagen, bewahrt hat, dass er das sich selbst erinnern konnte und das dann Leuten vermittelt hat. Der war wohl auch in seiner Freizeit irgendwie Feuerwehr, technisches Hilfswerk, so, irgendwie in der Richtung.
Feuerwehr oder so, ja.
Oder hatte beruflich damit zu tun. Daher wusste er das und hat dann selbst überlebt und konnte auch noch ein paar wenige, muss man sagen, auch noch retten. Aber für am Ende ja 155 Menschen kam jede Hilfe zu spät. Sie waren entweder noch in der Bahn oder auch in der Bergstation oben, die ja hunderte Meter entfernt war. Auch da sind Menschen gestorben, weil dieser ganze giftige Qualm und Rauch eben nach oben gezogen ist. Ne? Das, was du ja gesagt hast mit diesem Kamineffekt. Und so gab es auch oben in der Bergstation Tote.
Was ja auch, das finde ich auch ziemlich tragisch, das hatte ich noch darüber gelesen. Also einmal, denke ich, macht das klar, weil man, also wenn man selbst nicht damit zu tun hat oder es auch selbst mal erlebt hat, ich denke, man hat keine Vorstellung davon, wie schnell dieser Rauch ist, wie giftig dieser Rauch ist und wie schnell es dann auch eben passiert, dass man keine Chance hat, da zu fliehen. Und was ich gelesen hatte im Zusammenhang mit der Station oben, dass dort ja einige Angestellte haben es bemerkt, dass dort der Rauch kommt, haben dann auch noch ein paar gewarnt, die dann auch rausgekommen sind, haben aber, ich glaube, das ist später dann in einer Untersuchung herausgekommen, haben die Türen aufgelassen dieser Station, was wohl dazu geführt hat, dass diesen Kamineffekt noch weiter anzufeuern, da jetzt eben auch ein Ausgang oben war für den Rauch, wo der Rauch hinziehen konnte.
Ja, und daher kam auch diese, also ich habe das so im Kopf, das hat sich bei mir so eingeprägt, obwohl ich damals echt noch ein kleines Kind war, diese dichten Rauchwolken, die da von oben aus dieser Bergstation gezogen sind, und dann im Hintergrund diese weiße Schneelandschaft, dann hast du natürlich auch diesen Kontrast von diesem wirklich schwarzen, grauen Rauch, der auf diese ganze Schneedecke schießt, blauer Himmel, also wirklich ein Wintertag wie aus dem Bilderbuch, und das als Kontrast, und das hat sich bei mir total eingebrannt, dieses Bild, ja. Und jetzt, wo ich mich damit beschäftigt habe und von diesem Kamineffekt weiß, erklärt sich das für mich natürlich noch mehr. Und wenn du sagst, da hat oben jemand die Türen aufgelassen, das war ja im besten Wissen so. Also stimmt, der wollte ja was Gutes tun, der wollte ja, dass der Rauch abzieht, und hat am Ende natürlich die Sache noch schlimmer gemacht.
Ja, genau, wollte genau, dass der Rauch abzieht, dass Leute entkommen, und das sind, denke ich, Sachen, die man nicht wissen kann oder wo man nicht erwarten kann, dass die auch in dieser Situation parat sind, dass sowas dann auch dazu feuern kann, das führen kann, das Ganze anzufeuern. Wie, wer waren denn überhaupt so die Passagiere in der Bahn?
Ja, also es war ein Querschnitt so der Bevölkerung, muss man sagen. Es war vom Alter her, es waren Junge dabei, es waren Jugendliche, die zusammen unterwegs waren. Es waren Eltern mit kleinen Kindern unterwegs. Es waren Rentner unterwegs, Reisegruppen. Es waren Leute, die relativ professionell Skisport betreiben. Und ja, die hatten alle mega Spaß, hatten mega Bock auf diesen Tag. Und es hat in der Katastrophe geendet. Und was total tragisch ist im Nachhinein, dass auch eine Reisegruppe dabei war aus Bayern. Die sind mit dem Bus angereist, und all diese Menschen haben nicht in eine Bahn gepasst. Das ist ja, du stehst ja dann in dieser Schlange, und ne, bei 160, 180 Menschen geht die Schranke zu, so ungefähr. Und die Leute warten auf die nächste Bahn. Und das hat dann dazu geführt, dass Teile der Reisegruppe in der Unglücksbahn waren und der andere Teil hat unten auf die nächste Bahn gewartet, die ja nie mehr gekommen ist. Und diese Reisegruppe auf total tragische Weise getrennt wurde. Und diese Entscheidung unten an der Talstation, wer es jetzt noch in die Bahn schafft und wer die nächste nimmt, die ja in 10 Minuten oder so fährt, am Ende eine Entscheidung über Leben und Tod war. Ja. Und ich habe dann gelesen, das fand ich auch total, ja, so ein Gänsehautmoment, diese Reisegruppe ist dann Tage später ja wieder abgereist, nach Hause mit dem Bus. Und der Bus war zur Hälfte leer. Mhm. Und weil die Leute in dieser Reisegruppe diesen Anblick nicht ertragen konnten mit diesen leeren Busreihen, wo man ja auch genau wusste, wer da saß, man wusste ja, man kannte sich ja, man wusste ja die Namen, haben die dann Decken aufgespannt und haben den Bus zur Hälfte verkleinert, damit sie vorne die ersten 10 Reihen irgendwie besetzen, aber nicht die letzten 10, 15 Reihen mehr sehen müssen, diese leeren, und haben sich den Bus dann verkleinert, damit diese Heimfahrt, die mussten ja dann auch 4, 5 Stunden wieder nach Hause fahren, damit das für die ja irgendwie erträglicher war. Aber es muss ja auch also was für eine furchtbare Vorstellung, wenn du in diesem Bus nach Hause sitzt, du wolltest einfach nur, ja, Winterferien machen, irgendwie 2, 3 Tage da am Kitzsteinhorn verbringen. Und die Hälfte der Reisegruppe ist tot.
Ja, was wirklich eine schreckliche Vorstellung ist, da in diesem Bus zu sitzen. Und ich denke, das sind auch so, es gibt ja auch noch einige andere, ich sag mal, Anekdoten, die an sich eigentlich nichts zu bedeuten würden im anderen Kontext. Ich hatte auch die von der Situation gelesen, dass da noch eine Mädchen aus der Gruppe, die eigentlich es nicht mehr in die Bahn geschafft hätte, da muss ja wohl irgendwie so eine Art Schleuse sein, wo die Leute dann durchgehen, und dass sie da eben noch so über die Absperrung gehoben wurde von jemand anderem, damit sie es eben noch in diese Bahn schafft. Und was ja wirklich so Sachen sind, die ja, so kleine triviale Anekdoten eigentlich in jedem anderen Kontext, wenn es eben nicht zu dieser absoluten Katastrophe 10 Minuten später gekommen wäre.
Finde ich totale Gänsehautmomente, weil in dem Moment, du rechnest ja nicht damit, dass du irgendwie in der Schlange stehst und die einen kommen noch in die Bahn und der andere nimmt die nächste Bahn, ist so eine totale Alltagssituation. Und ja, und im Nachhinein ist es ja total krass, dass das eine Entscheidung war, die am Ende dafür gesorgt hat, wer überlebt und wer nicht.
Genau, das waren die Momente dann. Und was ich wirklich sehr, sehr spannend an der ganzen Geschichte finde, du hast gerade schon gesagt, so technisch hat es daran gelegen, vor allem an diesen Heizlüftern. Gab es da ein Nachspiel? Wurde da jemand zur Verantwortung gezogen? Woran wurde später festgestellt, hat es wirklich gelegen? Was war so der erste Schritt in dieser Kette, die dann am Ende zur Katastrophe geführt hat?
Ja, das ist ein Punkt, warum ich diesen Fall auch total spannend finde, weil die juristische Aufarbeitung auch total, ja, ungewöhnlich ist, sage ich mal. Es gab natürlich einen Gerichtsprozess, weil das Medieninteresse an diesem Fall war natürlich riesig und es gab bei 155 Toten natürlich auch extrem viele Angehörige und Opferfamilien, die mit Recht natürlich da jemanden in der Verantwortung sehen wollten. In Salzburg begann dann der Prozess 2 Jahre später, im Juni 2002. 16 Personen sind angeklagt, darunter auch die Geschäftsführung der Gletscherbahn, Beamte des österreichischen Verkehrsministeriums. Der Prozess muss sogar vom Landgericht in einen anderen Saal in Salzburg verlegt werden, weil einfach das Medieninteresse so groß ist. Und die Angeklagten, die werden beschuldigt wegen eines fahrlässigen Herbeiführens einer Feuersbrunst und fahrlässiger Gemeingefährdung. Klingt jetzt ein bisschen sperrig. Im Grunde geht's um diesen Heizlüfter, den ich ja am Anfang erwähnt habe. Das ist klar, dass er Auslöser von diesem Brand war. Dieser Heizlüfter in der Fahrerkabine, der war da eingebaut und der Gerichtsprozess soll jetzt rausfinden, wer hatte der Schuld? Wurde der nicht richtig eingebaut? Wurde der nicht richtig gewartet? Hatte der von vornherein einen Fehler? Gab es einen technischen Defekt an diesem Heizlüfter?
Also wir haben, um das nochmal so... Also das heißt, wir haben so quasi die unterschiedlichen Punkte, wo das Problem passiert sein könnte, wäre einmal der Heizlüfter selbst, wie der Heizlüfter eingebaut wurde, wie er genutzt wurde, ob es von vornherein schon war oder ob es der spätere Einbau war. Das sind so die großen Fragen, die da in diesem Prozess debattiert oder verhandelt wurden.
Genau, ich habe ja gesagt, der Heizlüfter, der war nicht von Anfang an in dieser Bahn, den hat man erst nachträglich eingebaut. Und das wird später noch wichtig, gebaut hat diesen Heizlüfter eine deutsche Firma aus Baden-Württemberg. Das Gericht in Salzburg, das hört Sachverständige, Gutachter, alles, was so dazugehört, ist ein langer Prozess. Und das Gericht sieht dann am Ende die Ursache für den Brand bei eben diesem deutschen Hersteller von diesem Heizlüfter.
Der einfach nur den Heizlüfter an sich gebaut hat.
Der hat ihn gebaut, der hat ihn verkauft in großer Stückzahl und das Gericht sagt, der hat einen Konstruktionsfehler gehabt. Der hat einen technischen Fehler und durch eine Verkettung unglücklicher Umstände, das Gericht sagt natürlich auch, gut, der fährt schon seit Jahren hier rum, aber jetzt hat dieser Fehler zu dieser Katastrophe geführt. Zusammen mit dem, dass der eben direkt an diesen Ölhydraulikleitungen angebaut war. Das alles hat eben dafür gesorgt, dass diese Bahn in Brand geraten ist. Und der Prozess endet dann nach gut 2 Jahren mit einem Freispruch für alle 16 Angeklagten, weil das Gericht sagt, der Heizlüfter, der hat einen Fehler gehabt, aber die Manager von der Gletscherbahn des österreichischen Verkehrsministeriums, die können ja nichts für den Fehler in diesem Heizlüfter. Und der Richter Manfred Zeiss, der hat auch eine ganz interessante Rolle. Der sagt am Ende einen Satz, den ich auch ja total interessant finde. Er sagt zur Urteilsbegründung, zu diesem Freispruch, da hat Gott für einige Minuten im Tunnel das Licht ausgemacht.
Das ist interessant, wie kann man das interpretieren? So eine Art höhere Gewalt?
Höhere Gewalt, einfach Pech, wenn man es ein bisschen salopper sagen will. Die Fahrgäste waren zur falschen Zeit am falschen Ort in dieser Bahn. Die ging ja jahrelang alles gut. Und jetzt in diesem Moment, in diesen paar Minuten im Tunnel, das hat man jetzt nicht in der Hand. Das ist seine Urteilsbegründung. Das ist natürlich für die Angehörigen schwer zu begreifen, dass 155 Menschen sterben. Und der Richter sagt, wir müssen hier alle freisprechen. Das ist am Ende eine Verkettung unglücklicher Umstände. Ja. Dieser Heizlüfter, der hatte einen Fehler. Aber nicht nur das alleine, sondern zusammen mit diesem Einbau an diesen Ölleitungen. Das konnte aber niemand vorhersagen, dass es mal zu dieser Katastrophe kommt. Und der Prozess endet mit einem Freispruch.
Wow, ja.
Und die Gletscherbahn, die sagen natürlich nach diesem Urteil, okay, wenn wir hier raus sind, wenn wir jetzt hier gar nichts dafür können, dann gehen wir aber gegen die deutsche Firma vor, die den Heizlüfter gebaut hat. Denn da geht es ja dann auch um Schadensersatz. Das sind ja Millionen, wenn nicht gar Milliarden Summen, die dann ja auf einmal im Raum stehen.
Ja.
Und das Verfahren landet dann am Ende in Deutschland bei der deutschen Justiz, die gegen diesen deutschen Hersteller in Baden-Württemberg
des Heizlüfters, ja, ermitteln dann.
Oder? Ermitteln, ja. Genau. Und das wird jetzt total spannend, denn die deutsche Justiz, die kommt zu einem ganz anderen Schluss als die Kollegen in Österreich.
Interessant.
Ja, ja, total. Denn die deutsche Justiz ermittelt und sagt, dieser Heizlüfter, der hätte nie in die Fahrerkabine der Gletscherbahn eingebaut werden dürfen. Das sagt der Hersteller selbst auch. Er sagt, das ist ein Heizlüfter für den Haushaltsgebrauch, aber es ist kein Heizlüfter, der in ein Verkehrsmittel darf. Weil allein schon durch diesen Temperaturunterschiede, draußen ist es kälter, im Tunnel ist es wieder ein bisschen wärmer, Kondenswasser bildet sich. Dafür ist dieser Heizlüfter nie gemacht. Das ist ein Heizlüfter, den machst du irgendwie in deine Garage rein, wenn du deinem Auto schrauben willst, oder du hast irgendwie ein Bad irgendwie, was nicht so richtig warm wird, oder irgendwie so, ne, auf einer Baustelle. Irgendwie benutzt du diesen Heizlüfter.
Ja, alles, was man sich irgendwie, ja, einfach so eine Wohnung stellen würde. Nichts, was man für so eine professionelle, kommerzielle Bahn da irgendwie nutzen würde.
Ja, und das steht auch in der Bedienungsanleitung von dieser Firma, nur für den Haushaltsgebrauch.
Und es war ja auch so, das fand ich auch ein interessanter Aspekt, den ich mir erst so gar nicht richtig vorstellen könnte. Wie kann das sein, dass hier irgendwie so ein Haushaltsgerät da in so einer Bahn landet? Und da scheint es ja wohl so gewesen zu sein, dass erst ein anderer, für den Einsatz auch passender Lüfter verbaut werden sollte, der aber nicht zu bekommen war zu dem Zeitpunkt, weil es gab ja auch einen Umbau der Bahn einige Jahre vorher, stimmt das?
Genau, die wurde modernisiert. Ja. Und da hat man dann eben diesen Heizlüfter eingebaut.
Genau, gekauft, auseinandergenommen und eingebaut, weil es den eigentlichen Lüfter nicht zu kriegen gab.
Genau, und der war eben, er hat nicht so richtig reingepasst in diese Fahrerkabine. Man hat da ein bisschen rumgeschraubt, man hat da ein bisschen geheimwerkert, muss man sagen. Das ist eigentlich relativ stümperhaft für so einen großen Konzern am Ende, der hier Seilbahn betreibt und der auch jedes Jahr ordentlich Gewinn macht. Man hat irgendwie den da reingebaut, man hat ihn ein bisschen technisch verändert, man hat ihn passend gemacht in diese Fahrerkabine. Und es ging ja auch gut, da hat sich auch keiner Gedanken gemacht. Der hat ja geheizt, die Fahrer hatten es auch einmal schön warm, die waren zufrieden, die Bahn hat da jeden Tag, ist sie hin und her gefahren. Alles schick. Ja. Bis eben zu diesem Tag, wo es zu diesem Unglück kam. Ja, die Firma selbst hat immer, also die deutsche Firma hat jede Verantwortung bestritten, hat eben gesagt, hey, das steht bei uns aber auch so in der Bedienungsanleitung, das ist ein Haushaltsheizlüfter. Das sieht die Staatsanwaltschaft, die deutsche, eben ähnlich, spricht die deutsche Firma von allen Vorwürfen frei, sagt, das ist nicht so, das ist kein Produktionsmangel. Dieser Heizlüfter hätte nie in diese Bahn eingebaut werden dürfen. Aber die Staatsanwaltschaft sagt auch, zuverlässig rekonstruieren kann man diesen ganzen Brand, diese ganze Katastrophe nicht. Das ist einfach jetzt zu lange her, es sind zu viele Dinge passiert und das Ganze muss ja stichfest sein für eine Anklage, für eine Verurteilung. Und deshalb hat sich auch auf Seiten der deutschen Justiz, gibt es kein Urteil. Die Firma, die ist freigesprochen worden, in Österreich sind alle Angeklagten freigesprochen worden, es gibt keine Verurteilung.
Ich glaube, was da ja auch ein Punkt war, und ich denke, das muss man sich dann natürlich auch immer ins Gedächtnis rufen, dass die bei solchen Verhandlungen, es darf ja einfach keinen Zweifel daran geben, dass es nicht auch anders hätte sein können. Was natürlich auch gerade in solchen Fällen bei Brennen, bei Feuer, wo auch einfach viele Beweise einfach zerstört werden, ne, durch das Unglück selbst, natürlich einfach sehr schwer darzustellen ist. Und was ich da auch interessant fand, was ja ein Punkt war, weswegen zum Beispiel auch die Geschäftsführer der Firma dann eben nicht nochmal angeklagt wurden, weil es da wohl wirklich so war, es gab eigentlich eine Anweisung der Geschäftsführung, baut einen Heizlüfter ein, der dafür geeignet ist und zertifiziert ist. Und dann gab es da ja auch noch etwas Streit darum, um diese Zertifizierung, wo es dann eben aber auch, wo es darauf berufen wurde, der war zertifiziert, wo dann aber auch der Zertifizierungsgutachter gesagt hat, die Zertifizierung hat im Grunde genommen da aufgehört, als eben dieses Ding auseinandergenommen wurde und verbaut wurde in diesem Kontext oder in diesem Einbau, für den das überhaupt nicht gedacht war.
Ja, und was man vielleicht auch noch erwähnen kann, die Österreicher, die Angeklagten, hatten natürlich auch ein ganz großes Interesse daran, dass sie da glimpflich aus diesem Prozess kommen, weil Wintersport hat in Österreich einen extrem hohen Stellenwert. Es gibt ein eigenes Tourismusministerium. Das heißt, die Österreicher wollten auch um jeden Preis natürlich vermeiden, dass die Leute Angst haben, Seilbahn zu fahren, dass sie denken, das ist hier nicht sicher, und hatten entsprechend natürlich ein ganz, ganz großes Interesse daran, dass sie in diesem Prozess diese Schuld auf diesen Heißlüfter schieben könnten, für den sie gar nichts dafür konnten. Den haben sie nicht gebaut. Das ist eine deutsche Firma. Aber sie selbst haben nichts zu verantworten. Als Angehörige ist das, glaube ich, ich will mir das gar nicht vorstellen. Man kann sich das auch von außen, ne, schwer anmaßen, da jetzt was zu sagen. Aber wenn ich mir vorstelle, Familienmitglieder sind gestorben, insgesamt 155 Menschen, und niemand ist da verurteilt worden. Alle sind freigesprochen worden. Obwohl man weiß, man weiß ja, warum es gebrannt hat. Ne? Es lag ja an diesem Heizlüfter. Aber ja, es finde ich auch schwer, irgendwie das nachzuvollziehen.
Auf jeden Fall. Wie ist denn das dann am Ende? Also wir haben viele Tote bei dem Unglück, die keine verurteilen letztendlich. Was war so das? Der Fall ist jetzt etwas über 20 Jahre her. Was war denn so, ja, insgesamt das nach? Was hat sich danach verändert? Was war so das Nachspiel danach?
Ja, also für die deutsche Firma, die ja freigesprochen wurde von allen Vorwürfen, ging schlecht aus. Das war ein Familienunternehmen mit langer Tradition, und die hat sich von diesen Vorwürfen nie mehr erholt. Dieser Name war natürlich dann immer verbunden mit der Katastrophe von Kaprun, mit diesem Konstruktionsfehler, diesem vermeintlichen Konstruktionsfehler im Heizlüfter. Und die Firma ist pleite gegangen, wurde dann an einen Investor aus der Türkei verkauft. Und ist auch natürlich für diesen Familienbetrieb total tragisch, dass es für sie so geändert hat, obwohl sie nichts falsch gemacht haben. Zumindest nicht in Augen der deutschen Justiz. Mhm. Die Gletscherbahn heute, die gibt's noch. Man hat diesen Tunnel nach den Bergungsarbeiten, den hat man erst noch für Versorgungen benutzt, für Techniker, alles, was irgendwie zum Berg hoch transportiert werden muss. Ist aber nach dem Unglück dann fest verschlossen worden. Da war eine Tür drauf, und fand ich es auch relativ unheimlich aus, wenn du weißt, was daran passiert ist. Und ich habe Fotos gesehen, und da ist dieser Tunnel, der einfach dann da so verschlossen ist.
Ja. Aber man kann sich natürlich auch eigentlich nicht vorstellen, dass der wieder einfach so weiter benutzt wird. Also,
Also natürlich nicht. 14 Jahre lang hat man dann noch, war die Talstation noch da. Auch diese lange Stahlbrücke, diese imposante, die ich erwähnt hatte, auch die gab's noch. Und 2014 hat man dann beides abgerissen, diese Stahlbrücke und auch die Talstation. Heute kann man natürlich immer noch aufs Kitzsteinhorn fahren. Das ist jetzt mittlerweile eine normale Seilbahn mit Gondeln, hat aber einen ziemlich modernen Namen bekommen, heißt jetzt Gletscher Chat. Und ist eben aber nicht mehr diese Bahn, die durch den Tunnel fährt, sondern eine normale Seilbahn. 2004 hat man unten dann noch eine Gedenkstätte eröffnet bei der Talstation für die Opfer. Und ansonsten muss man sagen, geht der Skibetrieb am Kitzsteinhorn ganz normal weiter. Und wie gesagt, es gibt keine Verurteilungen. Trotz dieses Unglücks, jetzt über 20 Jahre her, keine Verurteilung. Und ja, das Leben da, das Skileben ist so in normalen Bahnen, muss
geht
man
weiter,
sagen.
Ja. Ja, wow, was für ein Fall. Ich denke hier auch wieder so, denke ich, merkt man auch nochmal wieder, dass es nie, also oft nicht hundertprozentig eindeutig, also so eindeutig ist auch in diesem Fall ist, dass es irgendwie an dem Einbau dieses Heizlüfters gelegen hat. Es ist natürlich auch gleichzeitig so, 26 Jahre nach Beginn nachdem die Talbahn ihren Betrieb aufgenommen hat, ist es passiert. Auch diese Modernisierung, die lag ja auch schon 7 Jahre zurück, 1993 war die, vor 7 Jahre zurück, also so lange ist es quasi gut gegangen mit diesem ganzen Betrieb, bis es dann eben mit diesem schlechten Einbau und so weiter, mit diesen Designfehlern, mit den Ölleitungen, die hinter dem Heizsystem hin und her gingen, irgendwann hat es dann nicht mehr funktioniert.
Ja, und man merkt, finde ich, bei dem Fall auch wieder ganz deutlich, dass die juristische Ebene auch immer eine ganz andere ist, als so das, was man jetzt so als erste Emotion irgendwie sagen würde, wo man sagt, hey, der ist dieser Heizlüfter, der durfte da nicht sein, der ist stümperhaft eingebaut, da muss ja jemand schuld sein. Aber juristisch ist das halt auch immer was anderes, weil du brauchst wirklich stichhaltige Beweisketten, du musst, ne, das muss alles nachweisbar sein, und das ist oft komplexer, als man sich das so vorstellt, das Außenstehende, das so schwer ist, finde ich, auch zu ertragen ist, dass da alle freigesprochen wurden.
Ja, genau. Ja, vielen, vielen Dank, Max, dass du uns den Fall vorbereitet hast. Ein sehr, sehr tragischer Fall, wie ich finde.
Sehr gerne, ja. Ich fand den auch total interessant, aber auch auf so vielen Ebenen echt tragisch, ja.
Ja, definitiv. Ich bin gespannt auf den Fall, den wir beim nächsten Mal haben werden.
Genau, nächste Woche dann ein neuer Fall, den wir euch vorstellen werden. In der Zeit könnt ihr uns gerne bewerten. Und wir sind auch bei Instagram auf katastrophen.podcast. Und wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, Vorschläge, Ideen.
Anmerkungen, genau. Alles, was ihr uns sagen möchtet zu der Folge, zu dem Podcast. Wir hören gerne von euch.
Und unsere Quellen, die verlinken wir euch wie immer bei uns in den Shownotes, falls ihr da weiter und noch mehr drüber lesen wollt. Und dann hören wir uns nächste Woche mit einem neuen Fall wieder.
Genau. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss, bis dahin.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.